Ich grüße euch alle, die ich jetzt noch nicht persönlich begrüßt habe. Schön, hier zu sein. Ich war letzte Woche in der Elim-Gemeinde und da auch herzliche Grüße noch. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also mindestens einmal im Jahr wird mir immer so deutlich, in welchem Segen, in welcher Fülle wir leben dürfen. Ja, immer wenn ich den schön geschmückten Tisch hier sehe, oder? Ja, manchmal fällt es einem auch ein, aber mindestens hier, da fällt einem das auf. Ist doch wunderbar, oder? Ja, ganz vielen Dank an alle, die da was dazu beigetragen haben und die das auch so schön arrangiert haben hier. Ne? Alles nicht selbstverständlich. Freuen wir uns drüber. Vielen Dank. Aber aller Schönheit, ja, ist ja so eine Parade von vorhandener Fülle erstmal wertfrei. Ja, Angelika hat es ja schon ein bisschen vorgelesen, man kann ja Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen. Warum bauen wir hier das auf? Ne, man könnte sagen, okay, wir zeigen mal, wir können es uns leisten, oder? Wir haben uns das erarbeitet. Ja, wir haben schwer gearbeitet und jetzt können wir es uns leisten, hier auch diese Dinge hinzustellen. Ja, wir sind es, die es hinkriegen. Ist das der Grund? Ich denke nicht. Ne? Davon gehe ich sehr stark aus, dass das nicht der Grund ist. Wir legen ja diese schönen Gaben deshalb hier aus, um uns zu erinnern, was wir haben und vor allen Dingen, von wem wir das haben. Amen. Ja, von wem wir das haben. Wir freuen uns daran, dass Gott uns so reichlich beschenkt, auch über das Jahr. Ne? Das ist ja heute nur mal so eine Sichtbarmachung von dem, was wir von Gott empfangen, auch über das Jahr. Ja, und dass Gott, also auch zum Beispiel die Saat, gesegnet hat, ja, dass er die Saat gedeihen ließ. Wir sind ja hier ein bisschen im städtischen Raum, ein bisschen abgekoppelt davon. Ja. Wir auf dem Dorf, Hartmannsdorf und so, haben wir ja damals schon noch mehr einen Blick dafür, vor allem wenn dann in der Erntezeit immer die alten Trecker vor uns herfahren auf der Landstraße. Ja, dass Gott Saat gedeihen ließ, ist nicht selbstverständlich. Wer einen Garten hat und schon mal was gesteckt hat und sich dann im Mai wundert, warum kommt denn da nichts, der weiß, wovon ich rede. Ja, dass Gott Wachstum geschenkt hat auch und dass auch die Ernte geklappt hat, ja, wenn wir an Unwetter denken, die manches auch vernichten und sowas. Gott hat alles geschenkt, damit wir es jetzt hier vor uns haben. Ja, er ließ die Dinge, die wir zum Leben brauchen, ja, also Lebensmittel, ja, hier vor uns auch liegen. Und das ist ja nur ein Teil davon, weil ich weiß, die Vorgabe war ja eigentlich nur nicht verderbliche Dinge hierher zu legen. Ja, da heißt es, es gibt ja noch viel mehr, was wir heute nicht hier haben, ja, und die wir genießen dürfen. So ist dieser Tisch auch eine Erinnerung an das, was Jesus auch seinen Nachfolgern, ja, denen, die mit ihm unterwegs sind, zuspricht. Und ich habe euch diesen Vers hier mal als Folie mitgebracht. Geht das? Ja. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Was für ein Versprechen, oder? Also wir sehen ein bisschen was von dem Überfluss. Ja, und Jesus sagt uns das zu. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Denn was wir zum Leben brauchen, das sind ja nicht nur die Lebensmittel, die wir verbrauchen. Ja, sie kommen natürlich aus Gottes Hand. Aber da gibt's ja noch mehr. Das viel Größere ist ja, dass Gott seinen Sohn gab und dass dieser Sohn, Jesus, gehorsam war und sein Leben dafür gab, damit wir, befreit von Sünde und Schuld, neues Leben in ihm empfangen dürfen. Das erinnert uns das ja auch daran. Alles, was wir haben, kommt von Gott, was wir zum Leben brauchen. Sowohl das zum physischen Leben als auch das zum ewigen Leben. Und in Philipper 2 zitiert Paulus ein urchristliches Bekenntnislied, das bekennt, er hielt nichts zurück, er gab alles hin, um uns zu retten. Ja, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, so in den grundtextnahen Übersetzungen. Er hielt nichts zurück, er gab alles hin, damit wir gerettet werden dürfen. Und auch daran erinnern uns diese Gaben, wenn wir sie hier vor uns haben. Sie zeigen uns das Wesen Gottes, zumindest einen beeindruckenden Aspekt. Gott ist großzügig. Amen. Gott ist großzügig. Und daran wollen wir uns heute erinnern lassen. Gott ist großzügig. Diese Großzügigkeit ist ja zu jeder Zeit erkennbar in unserem Leben. Denke ich, wer da ernsthaft nachdenkt drüber, ja, dass Gott diese Großzügigkeit in unser Leben hineinspiegelt. Aber auch im Wort Gottes, was ja eine Offenbarung von Gott selbst ist, im Alten als im Neuen Testament, atmet ja dieses Wort Gottes regelrecht diese Großzügigkeit, sie ist immer erkennbar. Das fängt schon am Anfang an. Ja, er setzt den Menschen in einen Garten von überwältigender Fülle, oder? Er setzt den Menschen in einen Garten überwältigender Fülle, wo kein Mangel ist. Wann kam der Mangel in das Leben des Menschen? Als er Gott ungehorsam wurde und sich selbst daraus katapultiert hat. Aber Gottes Absicht war Fülle, Großzügigkeit. Ja, und immer wieder spricht Gott dann auch im Alten Testament, ich will vergeben und deine Schuld soll keine Rolle mehr spielen, wenn du zu mir umkehrst. Ist das nicht großzügig? Ist das nicht großherzig? Ja, dass Gott das immer wieder verspricht. Ich denke, wir haben das alle schon mal erlebt, dass jemand an uns schuldig geworden ist. Ja, wir auch an anderen, aber wir haben es auch erlebt, dass jemand an uns schuldig geworden ist. Ja, und wie schwer uns das dann fällt, diese Schuld auch loszulassen und zu sagen, ich will es nicht mehr anrechnen. Ja, ich will verzeihen. Ist schwer manchmal, oder? Und Gott macht das aber. Er lässt um den Preis des Lebens seines Sohnes unsere Schuld los aus seiner unauslöschlichen Liebe zu uns, seinen Geschöpfen. Was für eine Großzügigkeit, dieses Angebot. Ja, er schenkt uns alles, was wir brauchen, um ewig mit ihm leben zu können, wenn wir das denn wollen und auch annehmen. Wie großzügig Gott ist, zeigt mir auch ein weiteres Versprechen, das Jesus uns gibt. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Ich lese es nochmal, ja, können wir mal hören. Ja, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Matthäus 19, 29. Das heißt nicht, dass wir diese Dinge alle loslassen müssen, aber wenn es notwendig sein sollte, dass wir Dinge loslassen, damit wir Jesus nachfolgen, dann wird uns unser Herr über alles Erwarten und Verstehen hinaus beschenken. Hundertfach und dann noch dazu das ewige Leben. Was für ein Tausch, oder? Was für ein Tausch. Weil Gott nun so großzügig ist, ja, weil es eines seiner Wesensmerkmale ist, dürfen und sollten auch die, die mit neuem Leben, auch mit ihm und bei ihm unterwegs sind, ebenfalls großzügig sein. Ja, schon im Alten Testament habe ich zwei interessante Anweisungen gefunden, ja, im 5. Mose, Kapitel 15. In dem einen geht es um die Armen, ja, die im Volk Israel leben. Ja, gebt ihnen gern, was sie brauchen, ohne jeden Widerwillen. Dafür wird euch der Herr, euer Gott, bei all eurer Arbeit segnen und euch Gelingen schenken. Die Armen sind Gott nicht gleichgültig. Ja, was auch immer für Gründe für die Armut gibt. Er kann nicht mit Geld umgehen, was weiß ich, der ist nicht so arbeitsleistungsfähig wie ich, was weiß ich, was auch immer die Gründe für die Armut ist. Ja, gebt ihnen gern, was sie brauchen, ohne jeden Widerwillen. Und der Herr wird euch segnen und Gelingen schenken. In der zweiten Anweisung geht es um Sklaven, die freigelassen werden. Ja, da weist Gott an, lasst sie dann nicht mit leeren Händen gehen, gebt ihnen reichlich von dem mit, was der Herr euch geschenkt hat, Schafe und Ziegen, Getreide und Wein. Wisst ihr, die freigelassenen Sklaven sollten nicht aus einer Not in die nächste fallen, ja, aus der Abhängigkeit in einen Mangel hinein, sondern Gott hat in sein Volk Israel reichlich hineingegeben, damit sie Not von anderen lindern können. Gott macht sich da Gedanken drum. Weil wir also Gottes Großzügigkeit erlebt haben, und wir haben es ja hier vor uns, oder? Können wir das sagen? Wir haben Gottes Großzügigkeit erlebt. Ja? Nickt mal, wer das der Meinung ist. Haben wir doch erlebt, ja? Ja, und aus dieser Großzügigkeit auch leben, weil er uns unsere Schuld vergeben hat, weil er sich unsere angenommen hat, sollen, und ich möchte auch betonen, können wir diese Großzügigkeit in unserem und mit unserem Leben widerspiegeln. Paulus ruft den Ephesern in seinem Brief zu und damit auch uns, seid oder werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wenn Gott großzügig ist und wir seine Nachahmer sein sollen, das bedeutet für uns, wir sollen, können großzügig sein. Freigebig, wie man das auch sagen will. Ne? Im Römerbrief, Kapitel 8, 29, formuliert es Paulus dann so: Wen Gott nämlich auserwählt hat, und die, die Jesus angenommen haben, neues Leben empfangen haben, sind die Auserwählten. Und der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Ähnlich werden, in Gottes Bild hineinkommen. Und Großzügigkeit gehört zu den Wesensmerkmalen des neuen Lebens, das wir empfangen haben. Ja, denn Gott ist großzügig, er begegnet uns in Großzügigkeit. Und deshalb dürfen wir großzügig sein. Ich weiß, dass sich das enorm reibt mit den Einflüssen der Welt, in der wir leben. Ich weiß nicht, ob ihr den Werbespruch noch kennt von dieser Media-Verkaufskette Saturn. Geiz ist geil. Ja, kennt ihr das noch? Ist eine Weile her, aber und ich war da wirklich ein bisschen baff. Da ist etwas, was jahrhundertelang als Todsünde im katholischen Bereich, so als Todsünde verschrien war, wird plötzlich salonfähig, sogar erstrebenswert. Geiz ist geil. Es kommt also darauf an, so wird uns das immer wieder eingeredet und um uns herum, ja, dass man aus seinen Möglichkeiten mehr für sich selbst machen soll. Mehr für mich. Ja, wenn ich an anderen spare, dann bleibt mehr für mich. Jedem das Seine und mir das Meiste. Kennt ihr das? Ja, das will uns beeinflussen. Das redet um uns herum den ganzen Tag. Das dürfen wir nicht unterschätzen und uns nicht täuschen lassen, dass uns das beeinflussen will. Aber hinter dieser Meinung, ja, das Meiste für mich, da steht ein Gott bzw. ein Götze. Ja, ein Götze, auf den auch Jesus immer wieder hinweist, über den er redet. Ein Götze, der uns immer wieder einflüstert: Wenn du mich hast, dann bist du alles sorgenlos. Wenn du mich hast, dann geht's dir gut. Du musst für dich selbst sorgen. Wenn du etwas von mir weggibst, dann fehlt's dir. Ja, der Götze des Mammon, ja, des Materialismus, ja, des Egoismus. Das ist ein Götze. Das ist eine geistliche Kraft, ja, gegen die wir stehen. Ja, Paulus erwähnt das mal, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten, die aus der unsichtbaren Welt kommen. Ja, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, Wachstum, ja, das Konto muss wachsen, immer selbstsüchtiger, misstrauischer auch, dass mir jemand was wegnehmen will, ja, und immer mehr Ansprüche. Das sind die Folgen, wenn man sich diesem Götzen hingibt. Das ist aber nicht das, was Gott für uns will. Er will uns nicht zu verknöcherten, knausrigen Persönlichkeiten machen, sondern er will uns zu großzügigen Persönlichkeiten, freigebigen Persönlichkeiten machen. Er überschüttet uns mit seinen Gaben. Ja, wem das nicht mehr auffällt, ja, das sind ja manchmal so selbstverständliche Sachen, das ist also selbstverständlich, ich fahre von zu Hause hierher und es ist kein Unfall, okay, ist eben so. Das ist nicht selbstverständlich. Ich darf 3 Mahlzeiten am Tag haben. Ist doch selbstverständlich, oder? Dafür haben wir doch die Betriebsverspeisung hier. Das ist nicht selbstverständlich. Guck mal in andere Regionen unserer Welt. Gott überschüttet uns mit seinen Gaben. Ich mache einen Schrank auf, und was Angelika auch gelesen hat, und da hängt eine Menge von Kleidung und ich muss wählen. Ja, oh, was ziehe ich heute an? Fällt mir schwer, frag mal meine Frau, die sagt, das machst du selber. Es gibt Gegenden, die haben nur ein Hemd. Gott überschüttet uns mit seinen Gaben. Wem das nicht mehr auffällt, das kann sein, dass dessen Blick schon getrübt ist vom falschen Gott. Muss man auch mal sagen. Ne? Und weil Gott so großzügig ist und weil er uns großzügig versorgt und gibt, deshalb dürfen auch wir großzügig sein. Wir dürfen uns befreien lassen vom engen Blick auf das eigene Auskommen. Ja, denn Gott sorgt für uns. Und die Frage ist: Wie können wir das werden? Ja, was ist nötig, damit wir diese Großzügigkeit in unserem Leben entfalten können? Wer in den traditionellen und grundtextnahen Bibelübersetzungen nach dem Wort großzügig sucht, der wird es so nicht finden. Ja, also so großzügig an sich gibt es so in grundtextnahen Übersetzungen nicht. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe dann mal so die Elberfelder so neben eine moderne, neben Hoffnung für alle gelegt. Und da finde ich interessante Übersetzungen, also interessante Synonyme dafür, für großzügig. Da steht zum Beispiel gern geben, großzügig gern geben. Oder auch Gunst finden lassen, also jemandem Gunst geben. Die Hand weit öffnen. Gütig sein oder auch ausstreuen. Das sind alles so Bedeutungen, ja, die man großzügig übersetzen kann. Und ich finde das schöne und bildhafte Begriffe. Ja, kann man sich viel darunter vorstellen. Ja? Die Hand weit öffnen. Ja. Jesus gebraucht einen dieser Ausdrücke in seinem Gleichnis vom Arbeitern in den Weinberg. Ja, wird einigen bekannt sein. Und die Arbeiter haben ja dann unterschiedliche Arbeitszeiten, so je nachdem, wie sie zur Arbeit auch angestellt wurden. Und einer der Arbeiter beschwert sich, also einer, der ganz früh angefangen hat, beschwert sich also, dass der Arbeiter, der erst kurz vorm Abend angefangen hat, denselben Lohn bekommt. Beschwert er sich. Das ist doch ungerecht. Ja, und dieser Weinbauer, ja, mit dem ja Gott auch beschrieben wird, also der sagt, darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will, oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Weil ich so großzügig bin. Ja, Matthäus 20 steht dieses Gleichnis. Eine Hoffnung für alle, ne, der Text, weil ich so großzügig bin. Im Grundtext steht da nicht großzügig, sondern Agathos für gut oder gütig. Ja, blick dein Auge böse, weil ich so gütig bin. Und Güte, ja, ist eben im Sinn von Großzügigkeit ein Wesensmerkmal Gottes. Güte, Gott ist gütig. Und das ist interessant, weil Paulus Güte oder gütig sein unter den Charaktereigenschaften nennt, ja, im Galater 5, Vers 22, die Gott in uns durch seinen Heiligen Geist entfalten will. Ja, schaut mal rein, Galater 5, 22, zu den Früchten des Geistes gehört Güte. Ja, also man könnte auch sagen Großzügigkeit. Und das ist also in diesem Bild, also Paulus nennt ja die Werke des Egoismus, die Werke des Fleisches und stellt sie den Früchten des Geistes gegenüber. Und Güte ist also ein Gegenüber zu dem schönen Begriff in der Elberfelder Selbstsüchteleien. Ja, also Gott will uns befreien von Selbstsucht hin zur Großzügigkeit durch seinen Geist. Sicher können wir das nicht aus uns heraus selber. Da steht uns unser Egoismus im Weg. Aber wir haben doch neues Leben in Christus Jesus und wir haben seinen Heiligen Geist, der diese Frucht der Güte, der Großzügigkeit in uns entfalten will. Das ist ein erklärter Wille Gottes. Du darfst großzügig, freigebig, gütig sein, wenn du den Herrn, wenn du den Heiligen Geist da heranlässt an deine Problemzonen. Denn Problemzonen gibt es nicht nur im leiblichen Bereich, Bauch, Beine, Po, sondern die gibt es auch im geistlichen Bereich. Blinde Flecken, Kammern, die ich zumache. Ja? Also Herr, alles, aber da, ne, das ist mir. Lassen wir den Herrn, lassen wir den Geist da heran. Ja, beim Geld hört die Freundschaft auf, ihr kennt das. Lassen wir den Herrn da heran an diese Bereiche, die uns hindern, großzügig zu sein. Wenn man also merkt, ja, dass es mit dem Geben schwierig ist, ja, dass ich mir, mir gelingt das nicht, dann lass Gottes Geist daran, der bekommt das hin. Paulus wäre nun nicht Paulus, wenn er nicht nach den ganzen geistlichen Wahrheiten, die er auch zu dem Thema Gaben und Großzügigkeit gibt, auch ganz praktisch wird. Ja, und so wollen wir mal in einen Abschnitt hineinschauen, wo er die Geschwister in Korinth ermuntert, in seinem zweiten Brief, sich großzügig an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem zu beteiligen, die er ja überall organisiert hat, wohin gezogen ist. Ja, manche weiß das. Jerusalem, die hatten da Mangel und da haben die Finanzen nicht mehr gereicht und da gab es auch Hunger und so. Und da ist Paulus in allen Gemeinden, in denen er da so war, hat immer gesagt, ja, sammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Ja, und ich schicke dann Boten, die das dahin tragen. Und so. Und um diesen Abschnitt geht's. Und Paulus schreibt also hier an die Gemeinde in Korinth und beginnt mit einer Erinnerung an ein ganz nachvollbares Prinzip eigentlich. Ja, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Nun kann man sich das ja vorstellen, das kann man ja nachvollziehen. Wenn also ein Bauer hingeht und mit seinem Saatgut knapst, ja, und dann so ganz dünn so, ne, sät, da kann auch nicht viel werden, oder? Er wird das ernten, entsprechend dem, was er gesät hat. Ja, wenn er natürlich mit vollen Händen nimmt, ja, und das hinwirft aufs Feld, weil das ist ja immer ein Vertrauensvorschuss. Weil niemand wissen kann, ob aus der Saat wirklich was kommt. Das kann niemand wissen, oder? Da können Krankheiten sein, da können Unwetter sein, da kann was weiß ich. Und man könnte sagen, na, best lieber nicht so viel Saat, damit ich noch was habe, ne? Also mit vollen Händen Saat auszustreuen, ist ein Vertrauensvorschuss. Auch wenn du nicht viel aussäst, wirst du am Ende auch nicht viel ernten. Ja, denn nur wo mehr ist, kann noch was daraus werden. Und das stimmt auch im geistlichen Bereich. Ja, und das kann man immer wieder sowohl in biblischen Berichten als auch im persönlichen Leben nachvollziehen. Ja, wenn man Gott viel anvertraut, wenn man viel in sein Reich investiert, dann ist es Gott eine Freude, da mehr zurückzugeben. Wir haben das ja schon gehört mit dem Hundertfach, oder? Wenn wir viel investieren, viel geben, dann wird Gott eine Freude sein, in dein Leben hinein Fülle zu geben. Ich finde die Aussage in Sprüche 11,24 so eindrücklich, den kann man sich mal merken, ja. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Ausstreuen, gleich großzügig, ne? Da ist einer, der ausstreut, er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Was für eine Weisheit. Ja? Wer also für seine Versorgung auf Gott vertraut, der kann geben. Ja, denn alle Ressourcen Gottes stehen ihm doch zur Verfügung, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich einfach frage, bist du noch ganz dicht? Da kann ich sagen, nö. Von mir darf was weggehen, weil ich weiß, ich krieg's wieder. Oder? Wer weiß, die Ressourcen Gottes stehen ihm zur Verfügung, damit sein Leben keinen Mangel hat, der kann gern geben. Ja, wer aber nur für sich selbst sorgt, auf das eigene vertraut und sagt, nur was ich mir erarbeite und was ich mir zusammenraffe, davon lebe ich. Ja. Der wird den Mangel ernten, ja. Man kann es doch sehen. Also die Ressourcen Gottes gegen meine eigenen, da ist ja der Unterschied klar, oder? Und das möchte Gott in uns entfalten. Gott lädt uns ein, das auszuprobieren. Sagt, vertraut mir. Ja, manche kennen sicher die ganz bekannte Stelle beim Propheten Malachi. Ja, da geht's ja um das angemessene Geben. Ja, wo Gott sagt, ja, gib das, was angemessen ist. Ich nenne hier mal keine Zahl. Manche wissen sie. Und dann sagt er, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das ist ein Versprechen, oder? Prüft mich doch darin. Da wird immer gesagt, du sollst Gott nicht versuchen oder so. Hier sagt Gott, prüft mich. Nutzt mir die Gelegenheit. Ja. Und so setzt auch Paulus in seinem Brief an die Korinther fort. Ja, gebt das, was ihr gebt, gern, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wisst ihr, das geht, fröhlich geben. Ich habe das mal erlebt. Da haben uns ja die afrikanischen Geschwister ein bisschen was voraus. Wir waren auf einer BFP-Konferenz da waren mal, also wir haben ja 25% oder mehr als 25% afrikanische Gemeinden im BFP und so. Und da waren die mal zuständig für so eine Versammlung. Und da haben die auch das mit dem Opfer gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, hat mich tief beeindruckt. Ich sage, wir machen das heute, wir sammeln das Opfer heute mal auf afrikanische Weise, haben sie gesagt. Und da haben sie dann diese Opferbehälter vorne hingestellt. Wir sind ja da über 1000 Leute und so. Und dann wahrscheinlich 4 oder 5 solche Gefäße. Und dann hat die Lobpreisband richtig einen Lobpreis gemacht und dann sind wir alle nach vorne getanzt, ja, gesungen und geklatscht, nach vorne getanzt und das da reingeworfen und uns umarmt und gedrückt und das war ein Spaß. Es war ein Spaß. Geben kann Freude machen. Geben kann Freude machen. Muss man nicht so machen, ne? Aber wir haben uns gefreut, mit unseren afrikanischen Geschwistern das mal gemacht zu haben. Wer allerdings seine Gabe mit zusammengebissenen Zähnen gibt, ja, also so Motto, ich muss es ja tun, ja, und seinen Zehnten auf den letzten Cent abzählt und dann so gönnerhaft hier und dorthin was verteilt, wisst ihr, der ist nicht wirklich freigesetzt. der ist nicht freigesetzt, weil er immer noch diesem Gottes Mammons dient. Ne? Sagt, ah, ich habe hier, was weiß ich, ich habe hier 1500 Euro und da gebe ich 150 Euro, ja, und dann was weiß ich und so. Ja, da zählt immer noch, das ist immer noch gebunden. Großzügigkeit. Wer fröhlich dorthin gibt, wo Hilfe nötig ist, großzügig ist, dem wird es zur Freude und Gott wird es in seinem Leben entfalten. Gott kann euch so reich beschenken, schreibt Paulus im Vers 8 von unserem Abschnitt hier, 2. Korinther 9. Gott kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das, so könnt ihr auch noch auf anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Das ist mein Zuspruch, oder? Gott kann euch so reich beschenken, damit ihr so überreichlich habt, dass ihr anderen noch was davon geben könnt. Die Herausforderung ist, glauben wir das? Glauben wir das? Prägt das unser Leben? Das ist ja die Frage. Ja, und sie steht heute mal im Raum. Wir sehen das hier, dass Gott Fülle schenkt. Schenkt er sie auch in mein Leben? Ja, darf ich gern geben, weil ich weiß, Gott wird mich nicht hängen lassen. Und er wird mir das geben, was ich brauche und darüber hinaus. Glaube ich das? Vertraue ich darauf? Ja, glaubst du, dass du geben kannst und Gott wird immer dafür sorgen, dass du niemals selbst Mangel haben wirst? Und wisst ihr, ich rede hier beim Großzügigkeit und Geben nicht nur vom Geld. Gar nicht. Großzügigkeit hat nicht nur mit Geld zu tun. Und wisst ihr, was eigentlich in unserer Gesellschaft noch viel wichtiger als Geld geworden ist? Zeit. Ja, also ich habe Leute, also die haben kein Problem, in Zehnten zu geben und darüber hinaus noch hier und dort zu helfen. Aber wenn mal Zeit gebraucht wird, da wird es eng. Und manchmal braucht es Zeit. Ja, da möchte Gott gern, dass du für jemanden Zeit hast oder für etwas. Darf Gott das? Wird er dir diese Zeit zurückerstatten? Ja, dass dir das, was du dann in der Zeit, die du für dich hast, dann das schaffst, wo du gedacht hast, du brauchst den Rest auch noch? Das war ja die große Auseinandersetzung der ersten Christen, als sie den freien Sonntag feiern wollten. Ja, das war ja nicht üblich im Römischen Reich, einen freien Sonntag zu haben. Die haben 7 Tage die Woche, ne? Wie man sagt, 24/7, sagt man heute modern, ne? Haben die gearbeitet. Und dann kamen die Christen und gesagt, den Sonntag nehmen wir uns frei. Da ich, das geht doch nicht. Ja? Das, was du am Sonntag erarbeiten könntest, das fehlt dir doch. Na, du lässt mich hängen, wenn du Sonntag nicht zur Arbeit kommst. Zeit ist genau sowas. Ne? Oder kann ich praktisch werden, helfe ich praktisch, wenn jemand Hilfe benötigt, nehme ich mir die Zeit. Na, da ist jemand, da muss mal der Schrank, großer Familienschrank, von rechts nach links im Zimmer gerückt werden. Da brauche ich jemanden, habe ich da Zeit für den? Sonst helft er gern. Ja, wie ist das auch mit Mitgefühl? Bin ich da großzügig? Ja, lasse ich mich darauf ein, mit jemandem mitzuleiden, ihm beizustehen, ja, wenn jemand braucht, der ihn ermutigt? Was soll ich, lass mal, ne? Also ich habe selber eigene Probleme, da brauche ich deine nicht auch noch. Oder wie ist das, wenn jemand seine Freude teilen will? Sag, Mensch, ich habe was Tolles erlebt, ne? Freu dich mit mir und du steckst gerade irgendwie im Tief und bist gar nicht so drauf, ne? Lässt du dich darauf ein? Bist du da großzügig an der Stelle? Also ich freue mich mit denen, die sich freuen. Geben und teilen, großzügig sein, hat mehr zu tun als nur mit Geld. Großzügigkeit betrifft eigentlich alle Lebensbereiche und alle Lebensbezüge. Man muss allerdings sagen, bin ich mit Geld knausrig, werde ich es auch mit Zeit und mit Mitgefühl sein. Ja, Jesus sagt uns das immer mal, am Geld können wir diese Dinge üben. Da können wir diese Dinge üben. Ja, Großzügigkeit darf sich da entfalten, aber das wird alle Lebensbereiche wird das betreffen. Sehe ich die Not eines anderen? Sehe ich die Notwendigkeit, dass da eine Situation ist, in der ich Abhilfe schaffen kann? Ja, tue ich das dann? Werde ich dann mit Geld, mit Zeit oder auch mit Zuwendung helfen können? Großzügigkeit betrifft alle diese Bereiche. Dass ich sehe, dort werde ich herausgefordert, da bin ich gebraucht und da helfe ich gern. Wir haben das Versprechen von Gott, wenn wir für andere sorgen, ja, mit Geld, mit Zeit, mit Mitgefühl, mit Empathie, was weiß ich, dann sorgt der Herr für uns. Interessant ist noch, dass Paulus dann einige Hinweise für uns darauf hat, was Gutes daraus entstehen kann, wenn wir gern geben. Er schreibt die Korinther und sagt, gebt gern, gebt großzügig. Ja? Und dann zählt er auf, was da geschehen wird, auch geistlich geschehen wird, wenn wir das tun. Das erste ist, wenn wir in das Leben von anderen investieren, dann wird es zur Saat für sie, für in dessen Leben hinein. Wir investieren das Leben und es wird zur Saat, die Gott weiterreicht und zum Segen verwendet. Ja, sodass der Geber und der Empfangene daraus Segen empfangen. Ja, man kann vom Grundtext her die sperrige Aussage vom Vers 10, 11 verstehen. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung gegenüber bewirkt. Gott nimmt also das, was ich aus meiner Großzügigkeit in das Leben von anderen investiere, nimmt er als Saat in dem Leben des anderen, damit dort was wachsen kann. Und macht es zum Segen. Das heißt, Gott beteiligt uns mit unserer Großzügigkeit, mit unserem Geben, direkt an seinen Segenslinien. Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig? Ja, er kann das auch alleine tun. Ja, er ist nicht auf uns angewiesen. Wenn du deine Gabe nicht fröhlich geben kannst, lass es. Gott ist darauf nicht angewiesen. Aber wir dürfen fröhlich geben und werden also Mitsegner. Ja, Segensgeber. Und das wird auf unser Leben zurückwirken. Das zweite ist, durch gelebte Großzügigkeit wird Menschen geholfen und Gott wird geehrt. Ja, so schreibt er es im Vers 12 dann. Oh, ob ich eins überspringen? Ja, genau. Vers 12. Sie, also die Gabe, ne, wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Die Auswirkungen der gegebenen Hilfe hat also viel mehr Potenzial als die ursprüngliche Absicht. Ja, die Absicht war, wir wollen der Gemeinde in Jerusalem helfen, damit sie dort ihre Verpflichtungen eingehen kann. Die haben ja dort Armspeisung und sowas alles gemacht. Ne? Und nur war es Geld alle, sie konnten das nicht mehr. Und Paulus sagt, Mensch, unterstützt sie doch, gebt doch, damit die das dort weiter tun können. Ja, und das Ergebnis wird sein, so schreibt es Paulus hier, ja, sie würde auch bewirken, diese Gabe, dass viele Menschen Gott danken. Dass Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen, sagen, Mensch, die sind aber großzügig. Wieso machen die das? Wir kennen ja dieses Vorurteil unserer Gesellschaft, ja, die Kirche will nur dein Geld, oder? Das kennen wir. Bloß die Finger weg davon. Die Kirche will nur dein Geld. Und leider stimmt das manchmal auch. Ne? Also mein Vater ist ja auch als Kind getauft, war Mitglied in der Kirche, aber überhaupt keine innere Beziehung. Und ich weiß noch, da ist er damals umgezogen, schon ein paar Jahre her. Und plötzlich klingelt da einer an der Tür. Er käme von der neuen Kirchgemeinde, in die er da überwiesen wird, ne? In der evangelischen Kirche. Ich dachte, das ist aber schön, da kommt mal einer und kümmert sich. Und er hat aber nur geklingelt, weil er Geld wollte. Ja, da gibt es immer diese Jahresabgabe hier. Ist das schade? Ist das schade? Was wäre das für ein Zeugnis, wenn Menschen sagen, Mensch, die Kirche will gar kein Geld, sondern die gibt was. Sie ist großzügig. Sie unterstützt uns. Und so kommen Leute, die Gott nicht kannten, dazu, Gott zu loben und zu danken. Diese Auswirkung hat unsere Großzügigkeit, schreibt Paulus. Und das ist doch das, was wir wollen, oder? Dass Menschen Gott kennenlernen und unsere Großzügigkeit dazu hilft, Gott auch die Ehre zu geben. Und zum Ende noch eine ganz wichtige Auswirkung, die auch für uns zum Segen wird, die also gern geben, Vers 14 dann. Sie, also die, die empfangen haben, werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Und ich finde das toll, wenn jemand für uns betet. Ich finde es toll, wenn jemand für mich betet. Wenn jemand sagt, also pass mal auf, ne, du als Pastor, du hast ja diese und jene Herausforderung und ich bete für dich schon lange, da freue ich mich. Weil das tut mir gut, oder? Und es ist doch schön, wenn jemand für uns betet. Das kann uns doch in unserem Leben nur helfen. Ja, und ich bin sicher, dass zum Beispiel Cindy, unser Kassenwart, ja, sehr gern für jeden betet, der treu seinen Anteil hier in die Gemeinde hineingibt, ja, damit wir alle Verpflichtungen, die wir als Gemeinde haben, gedeckt werden können und sie dann auch ruhig schlafen kann. Ja, und ich konnte sie und sage, wie wollen wir da über die Runden kommen? Ja, sie betet da für euch, die ihr gern gebt. Wir als Gemeindeleitung wollen wirklich gerne danken und segnen jeden, der sich hier in Treue auch in die Gemeinde einbringt, ja, hier Anteil hat und Dinge tut, sich einbringt, investiert, ne, was alles getan werden muss, damit wir unseren Auftrag als Gemeinde in diesem Viertel in Kassberg erfüllen können. Wir beten für euch. Ja, und wenn jemand etwas darüber hinaus noch gibt, ja, und verschiedene Werke vielleicht unterstützt oder so, wie wir es ja auch als Gemeinde tun und auch manchmal sammeln, hier vor 14 Tagen zum Beispiel, und das in Großzügigkeit tun, dann werden die Empfänger ihn und uns ganz sicher in ihr Gebet hineinnehmen. Ne? Denkt nochmal an die, wie heißt die in Narva, Olga, ne? Nina, die Nina in Narva, ne? Ich denke, die betet für uns. Die Witwen in Ruanda, die beten für uns, weil wir gern geben. Und wer weiß, wo wir wären, wenn die nicht für uns beten würden. Ich meine, der Herr kann Wunder tun, ja. Aber es hilft uns. Und so wächst ein von Gott gewolltes Band des Segens und des Segnens. Wir geben Segen weiter, den wir empfangen haben von Gott in der Fülle, die er uns gibt. Ja, an Geld, an Zeit, an Mitgefühl, an Freiheit, an innere Beteiligung. Wir geben gern, wir sind großzügig und segnen damit andere. Und sie segnen uns zurück, indem sie danken und beten und uns vor Gott bringen. Und so ist das gewollt. Und Menschen erkennen die Größe Gottes, die Großzügigkeit, ja, und die Liebe Gottes, die ihn vielleicht noch gar nicht gekannt haben. Alles geschieht Gott zur Ehre. Ja, all das geschieht zur Gottes Ehre, wenn wir großzügig sind. Denn er hat doch alles für uns gegeben. Er war großzügig, seinen einzigartigen Sohn. Und so schließt Paulus auch diesen ganzen Abschnitt, wo es ums Geben geht. Er sagt, wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Ja, und diese unaussprechlich große Gabe, das ist Jesus, der einzig geborene Sohn, den er für uns gab. Das ist der Maßstab. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt Jesus einmal. Seine Großzügigkeit, ja, darf sich in uns widerspiegeln, dass wir großzügig sind. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir das ein Stück reflektieren dürfen. Ja. Geht mal ins Gespräch kurz mit Gott. Ja, ist in meinem Leben diese Großzügigkeit, die Gott in unser Leben hineingeben will, ist die erkennbar? Fällt es mir leicht zu geben, was auch immer, was benötigt wird? Fällt es mir auf, wenn jemand Not hat? Physisch, psychisch, er braucht jemanden, fällt es mir leicht, dann können wir danken, können wir dankbar sein und da gibt es immer noch Luft nach oben. Wenn ich merke, da ist es noch nicht so, das fällt mir manchmal schwer. Ja, ich gebe meinen Zehnten und sage, oh, was könnte ich damit noch alles haben? Dann gib es Gott hin. Ja, lass ihn daran, dass er dich befreit, er freisetzt von diesen Dingen. Ja, ist in dir eine Sehnsucht nach der Fülle Gottes, ja, dass sie dich freisetzt, sag's ihm. Ja, und vielleicht ist auch der ein oder andere unter uns, der sagt, ich möchte diese Lebensveränderung haben, der also noch nicht Jesus in sein Leben hineingenommen hat. Heute ist der Zeitpunkt, Gott kommt dir mit Fülle entgegen, mit Großzügigkeit. Gib ihm dein Leben, heute und jetzt.